Ja, gerade ist ja schon so ein bisschen angeklungen, worum es überhaupt um das Thema Ethik geht. Vielleicht ist auch der ein oder andere, der von dem Thema gehört hat, wusste nicht genau so einzuordnen, was ist denn das eigentlich? Hat das auch mit meinem Leben zu tun? Und in unserem Christsein gibt es so zwei Bereiche, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Das eine ist das Wissen, dass ich über Gott weiß, wer er ist, was er gemacht hat. Das nennt man in der Theologie die Dogmatik oder die systematische Theologie. Da werden Lehren entwickelt über das, wie wir die Welt verstehen, wie wir uns verstehen. Und dann gibt es den anderen Bereich, der beschäftigt sich stärker damit, was soll ich tun? Was ist richtig zu machen? Und das ist keine Frage der Dogmatik, sondern der Ethik. Also die Ethik gibt die Antwort darauf, wie verhalte ich mich im Alltag? Und jetzt würden viele von uns wahrscheinlich sagen, das mache ich so ganz automatisch. Und tatsächlich ist es so, viele Entscheidungen in unserem Alltag treffen wir ganz automatisch. Wir machen uns gar nicht viele Gedanken darum, wie wir mit der Kindererziehung umgehen, wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten. Denn das hat häufig auch damit zu tun, wie wir erzogen worden sind. Unsere Eltern haben uns einmal beigebracht, sage Danke oder sage Guten Tag. Und dann tun wir das und überlegen nicht jedes Mal, ist das jetzt richtig oder ist das falsch. Heutzutage würde man sagen, das ist so wie eine Art Bauchgefühl. So aus dem Bauch heraus entscheiden wir, das machen wir oder das tun wir eben nicht. Und bei all diesen Dingen, die wir automatisch machen, stellt sich aber trotzdem immer wieder die Frage, ist das denn auch richtig? Denn vielleicht haben uns unsere Eltern so erzogen, vielleicht sind wir als Persönlichkeiten so, dass wir tatsächlich Entscheidungen treffen, wie sie im Sinne Gottes sind. Vielleicht haben wir uns aber auch an Dinge gewöhnt, die eigentlich aus der Sicht Gottes falsch sind. Das merken wir insbesondere, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die aus unserem Umfeld kommen. Möglicherweise Menschen aus anderen Gemeinden, anderen Familien, Menschen, die ohne den Glauben aufgewachsen sind. Und da merken wir, die haben ganz andere Verhaltensweisen. Die denken ganz anders, begründen das ganz anders und sagen genauso wie wir, das ist doch ganz selbstverständlich, das ist doch natürlich, so und so zu leben. Und plötzlich merken wir, nicht alle sind so, wie wir es sind dabei. Also das, wie wir von Natur aus, so aus dem Bauch heraus handeln, das muss nicht immer richtig sein. Das kann eben auch falsch sein. Und das zu überprüfen, ein Stück weit zu durchdenken, das ist auch eine Aufgabe der Ethik. Und dann gibt es natürlich noch die besonders wichtigen Entscheidungen in unserem Leben. Die Entscheidung beispielsweise, welchen Ehepartner wähle ich? Oder die manche haben, lasse ich mich scheiden oder nicht, ist das richtig oder falsch? Das sind dann Fragen der Ethik, die man häufig nicht nur aus dem Bauch heraus treffen soll und häufig wahrscheinlich auch nicht tut, sondern wo wir das genauer begründet haben wollen, ist das richtig oder ist das falsch? Und das ist dann eine Frage, mit der sich die Ethik auseinandersetzt. Und bei der Ethik geht es nicht nur darum, wie ich für mich entscheide, sondern auch, wie ich im Gespräch mit anderen entscheide. Denn wir können ja nicht sagen, jeder macht, wie er will. Das ist übrigens heute im Bereich der Ethik relativ weit verbreitet. Das ist eben die postmoderne Ethik, so nennt sich das. Da sagt man, jeder hat seine eigene Wahrheit. Also das heißt, für mich ist eine Sache wahr, und für dich ist sie vielleicht falsch. Und jetzt soll jeder machen, wie er das will. Das ist so ein Ansatz in der Ethik. Also, wo wir auch erst einmal realisieren müssen, nicht alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, und auch nicht alle Menschen in der christlichen Gemeinde reagieren auf gleiche Art und Weise, wenn man sie fragt, was ist richtig zu tun und was ist falsch zu tun. Da gibt es unterschiedliche Maßstäbe, die dabei eine Rolle spielen. So gibt es die einen, die beispielsweise davon ausgehen, das ist gut, was mir Spaß macht. Man nennt das dann Hedonismus. Also wenn mir etwas Freude macht, wenn ich Spaß dabei habe, dann ist die Sache gut. Und wenn ich Spaß dabei habe, eben mich zu betrinken, Spaß dabei habe, untreu zu sein, Spaß dabei habe, andere zu betrügen, dann ist das auch gut. Und wenn wir mit solch einem Menschen zusammen sind, entweder weil wir mit ihm im Arbeitsplatz zusammenarbeiten und dann sagen wir ihm, aber in der Bibel steht, dann trifft das den anderen gar nicht, weil der nach einem ganz anderen Prinzip vorgeht dafür. Es gibt auch die Leute, die meinen, jeder setzt sich seine Maßstäbe selbst. Also immer mehr Menschen, insbesondere in dem Bereich der Esoterik, die gehen davon aus, dass irgendetwas Übernatürliches, dass Gott aus dem Inneren des Menschen heraus spricht. Das heißt, er macht mir irgendwie durch innere Stimmen oder Gefühle deutlich, was richtig und was falsch ist. Und auch das kann natürlich dazu führen, dass dann ein ganzer Gegensatz, ein starker Gegensatz ist zwischen dem, was ich als Christ für richtig halte und dem, was diese Person für richtig hält. Aber zwischenzeitlich ist das nicht nur bei Esoterikern, sondern auch bei vielen Christen. Da treffe ich einen Christen oder beziehungsweise eine Frau, die sagt mir, Gott hat zu ihr deutlich gemacht, dass sie sich von ihrem Mann trennen soll. Wodurch? Nicht durch einen Bibelvers, sondern durch ein inneres Gefühl. Und sie hat den Eindruck, dieses innere Gefühl, das ist das Reden Gottes, das ist der Heilige Geist und darauf soll ich jetzt hören und das soll ich tun. Und da merken wir, das sind unterschiedliche Grundlagen von der Ethik. Eine andere Grundlage, die man insbesondere häufig bei Katholiken antrifft, das nennt sich dann die natürliche Ethik oder Naturrechtsethik. Und die geht davon aus, dass das, was in der Natur vorkommt, das ist richtig und nach dem sollen wir uns orientieren. Dann wird manchmal auch argumentiert, diese oder diese Verhaltensweise, die ist unnatürlich. Zum Beispiel in der Diskussion mit der Homosexualität. Wurde dann gesagt, Homosexualität ist unnatürlich und deshalb ist sie falsch. Und so denken manche Menschen auch. Die Schwierigkeit dabei ist, dass nicht das, was natürlich ist, immer richtig sein muss. Einfaches Beispiel. Ist es natürlich zu lügen? Was meint ihr? Ja, das ist natürlich. Jeder Mensch tut das von Natur aus. Das muss man einem kleinen Kind gar nicht beibringen. Das kommt von ganz selbst darauf. Und dann sagen wir, aha, Lügen ist natürlich, also ist es auch gut. Und dann merken wir, nein, das geht ja gar nicht. Dinge, die natürlich sind, also das heißt, die man allgemein so tut, sind nicht automatisch deshalb auch gut und richtig. Und wenn wir das anwenden auf die Frage der Homosexualität, dann müssten wir feststellen, Homosexualität ist natürlich. Die gibt es zum Beispiel auch in der Tierwelt. Von Tieren, die jetzt keinem Einfluss ausgesetzt sind, von Werbung oder Medien, da gibt es auch in der Tierwelt bei verschiedenen Tierarten Homosexualität. Also ist sie natürlich und dann müssten wir sagen, ah, dann ist sie in Ordnung. Nein, nicht alles, was natürlich ist, ist deshalb auch richtig, zumindest nicht aus christlicher Sicht. Weil wir in einer Natur und in einer Umwelt leben, die eben nicht mehr gekennzeichnet ist von den Maßstäben Gottes, sondern die von ihm losgelöst ist und deshalb sowohl bei Tieren als auch bei Menschen nicht mehr so handelt, wie sie ursprünglich von Gott handeln sollte. Und diese Argumentationsweise mit dem, das ist natürlich oder nicht natürlich, die haben wir ja weit verbreitet. Die finden wir wahrscheinlich auch in der Diskussion mit anderen Menschen in der Gemeinde. Oder manchmal von denen, die Kinder haben, mit ihren eigenen Kindern. Da hört sich das dann manchmal etwas anders an. Dann sagt man nicht, das ist natürlich, aber man sagt zum Beispiel, das tun ja alle. Auch das ist eine Grundlage der Ethik, die manche haben. Dann sagen sie, wenn alle das tun, ja, dann kann das ja nicht schlecht sein. Ich habe das im Gespräch mit Schülern schon häufiger einmal gehabt. Dann sagt einer, ja, ich habe in der Klassenarbeit abgeschrieben. Dann sage ich, aber das ist nicht in Ordnung. Ja doch, das tun doch alle. Das macht doch jeder. Und das ist dann ein Argument dafür, ja, dann ist das ja in Ordnung, wenn alle das tun. Es gibt dann sogar statistische Umfragen, die immer wieder in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht werden. Wie verhalten sich die Menschen? Was mögen die Menschen? Was machen sie? Und dann sieht man zum Beispiel in den letzten Jahren, gibt es unter jungen Menschen einen Boom oder gab es für Piercing. Also mit Nadeln, Ringen und so überall hineinzustechen. Und dann sagt man, das ist, machen jetzt alle, ja dann ist das in Ordnung. Dann ist das, macht man das halt so. Oder bei der Frage, darf man, bevor man verheiratet ist, zusammen schlafen? Und dann sagen viele junge Leute heute, ja, das macht doch jeder, das ist doch ganz normal, das machen alle so. Also muss das auch richtig sein. Und so wird manches Mal argumentiert, aber wir merken, hier ist ja schon ein Problem darin. ist automatisch etwas, weil es alle tun, richtig. Dann müssten wir zum Beispiel sagen, im Mittelalter haben alle Hexen verfolgt. Also war die Hexenverfolgung richtig. Im Nationalsozialismus haben alle gedacht, die Juden sind Untermenschen und deshalb können sie getötet werden. Also war das dann richtig, weil alle so gedacht haben. Und wenn alle jetzt denken, man darf kleine Babys töten in der Abtreibung, dann ist das plötzlich auch richtig. Und dann merken wir, nein, richtig und falsch misst sich nicht danach, ob alle Menschen etwas tun oder nicht. Das ist natürlich uns irgendwie eingeboren. Wenn alle Menschen in die falsche Richtung laufen, dann sind wir als Menschen erst einmal darauf ausgerichtet, ja, dann laufen wir mit. Das machen halt alle. Das ist ein einfacher Weg, sich daran zu orientieren. Und in vielen Dingen unseres Alltags machen wir das ja auch. Auch da, wo es gar nicht schlimm ist, nehmen wir an, bei bestimmten Dingen der Kleidung oder der Auswahl des Urlaubsortes. Da gibt es so bestimmte Modeströmungen, halt alle fahren da und dahin. In Deutschland in den 50er, 60er Jahren, da fuhren fast alle nach Italien. Und etwas später fuhren dann fast alle nach Spanien. Und dann fuhren alle nach Mallorca. Und so gab es immer wieder so Orte, die halt besonders beliebt waren, wo man hingefahren ist. Und das ist ja generell auch nicht so schlimm. Oder eine Zeit lang hat man in der Inneneinrichtung der Wohnung alles immer weiß gestrichen. Jetzt ist es eher so, dass man das ein bisschen farbig macht, die Wände. Und dann macht man das nicht so, weil das gerade mein persönlicher Geschmack ist, sondern unser Geschmack richtet sich danach, was alle anderen eben auch tun. In der Kleidung, in der Einrichtung, immer Wahl des Urlaubsortes, in vielen anderen Dingen. Und das ist generell so lange nicht schlimm, wie es nicht um eindeutige ethische Aussagen geht. Denn ob ich meine Wohnung etwas in Gelbtönen halte oder weiß streiche, dafür gibt es kein Gebot. Da kann man nicht sagen, das eine ist falsch und das andere ist richtig. Man kann es so machen und man kann es so machen. Wenn wir dieses Prinzip aber anwenden von der Frage unseres Geschmacks auf die Dinge, die ethisch bewertet werden müssen, wo wir sagen müssen, das ist richtig oder das ist falsch, dann können wir in eine vollkommen falsche Richtung hineinlaufen. Und viele Christen tun das trotzdem, nämlich die Frage der Ehescheidung. In vielen Gemeinden in Deutschland ist es heute so, dass man sagt, ach, Ehescheidung ist doch so weit verbreitet, man kann doch nicht mit dem Ehepartner endlos zusammen sein. Und wenn man sich nicht mehr liebt oder wenn man sich zerstritten hat, dann kann man sich doch auch trennen. Viele Gemeinden tun das heute. In der evangelischen Kirche ist das sowieso lange der Fall. In der evangelischen Kirche gibt es zwischenzeitlich sogar Gottesdienste für Trennungen. Also nicht nur Gottesdienste, wenn man sich heiratet, sondern auch Gottesdienste für die Entheiratung unter dem Segen Gottes. So verspricht man zumindest. Und da müssen wir sagen, das klingt doch ganz komisch. Das kann doch nicht wahr sein. Denn nur weil alle so denken und es alle so tun, heißt ja noch nicht, dass es deshalb richtig ist. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass eben auch viele Menschen irren, viele Menschen etwas falsch machen. Und wenn eine amerikanische Statistik richtig ist, dann soll jeder Amerikaner, so wurde dort gesagt, in jede Woche etwa 15 Mal lügen. Vielleicht ist es sogar noch viel mehr, aber sagen Durchschnitt 15 Mal. Dann sagen wir also, wenn jeder Amerikaner 15 Mal in der Woche lügt, dann ist das also normal. Das tun alle, also kann Lüge ja nicht so schlimm sein. Und dann merken wir, nee, so geht das nicht. Nur weil viele Menschen etwas tun, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass man das so macht, deshalb ist es noch lange nicht richtig und gut. Und da merken wir, Ethik ist wichtig, weil wir können uns nicht nur danach richten, was alle anderen tun. Manche vertreten auch eine Art demokratische Ethik. Und dann sagen sie, wir stimmen einfach darüber ab. Das wird ja heute auch in der Politik so getan. Vor noch 20 Jahren war Homosexualität in Deutschland verboten. Gesetzlich verboten. Und dann hat die Regierung ein neues Gesetz verabschiedet, weil sie meinten nach Umfragen, dass ein großer Teil der Menschen in der Bundesrepublik Homosexualität nicht mehr als schlimm empfinden. Und heute ist Homosexualität gesetzlich nicht nur erlaubt, sondern wird vom Staat sogar geschützt. Ein Abgeordneter der Grünen, Volker Beck, hat sogar einen Antrag gestellt, dass das mit ins Grundgesetz aufgenommen werden soll, der Schutz der Homosexualität. Und da merken wir innerhalb von 20 Jahren eine vollkommene Veränderung. Warum? Hat sich an Homosexualität irgendwas verändert? Nein. Aber die Meinung in der Gesellschaft hat sich verändert und dann stimmt man eben ab. Wer ist dafür, dass Homosexualität in Ordnung ist? Ach, die meisten Deutschen sagen, ist in Ordnung, also das Gesetz wird verändert, ab jetzt ist Homosexualität gut. Genau dasselbe einige Jahre vorher mit der Abtreibung. Da bis dahin war Abtreibung gesetzlich verboten. Und dann in den 60er, 70er Jahren wurde immer stärker gefordert, nein, das kann doch nicht sein. Und dann wurde nach Meinungsumfragen gesagt, die meisten Deutschen halten Abtreibung für nicht so schlimm, also verändern wir die Gesetze, ab jetzt ist Abtreibung legal. Zumindest in bestimmten Grenzen, es waren dann bestimmte Voraussetzungen, die noch erfüllt werden müssen. Und das ist auch eine Form, Ethik zu bestimmen. Und viele der Menschen, mit denen wir zusammenleben, in Nachbarn, mit Arbeitskollegen, die gehen nach diesem System vor, danach ihre ethischen Entscheidungen zu treffen. Auch wenn die dann natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und wo wir aufpassen müssen, dass wir eben als Christen genau in eine ähnliche Entscheidungsprozess hineinkommen. Dass wir dann irgendwann in der Gemeinde die Umfrage machen. Was denkt ihr alle in der Gemeinde? Ist nun Abtreibung schlecht oder ist das gut? Und wenn ihr meint, das ist nicht so schlimm, dann erlauben wir das jetzt in der Gemeinde. Und da merken wir, das kann es irgendwie auch nicht sein. Es gibt da noch eine andere Form der Ethik, die nennt sich dann Utilitarismus, Fremdwort, das muss man nicht unbedingt behalten. Und die gehen danach vor, die sagen, das ist gut, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Menge. Also das heißt, wenn es für viele Menschen was Positives herauskommt, dann ist das auch richtig. Und wenn es einzelnen Menschen schadet, ja, dann haben die halt Pech gehabt. Danach geht man dann zum Beispiel vor, muss man alten Menschen sehr viel medizinische Unterstützung geben? Dann sagen manche, das kostet viel zu viel Geld, das müssen wir einsparen, dann leiden alle. Nein, dann werden alte Menschen lieber etwas schneller sterben gelassen, dann haben wir mehr Menschen, die dadurch glücklich werden. Also das größtmögliche Glück für die größtmögliche Menge. Wenn es der großen Menge gut tut, dann müssen halt Einzelne auch darunter leiden. Das ist so ein Prinzip, was die Leute aufgestellt haben. Oder Immanuel Kant hat dann das Prinzip aufgestellt, dass wenn du nicht willst, dass man dir etwas Böses tut, du sollst es auch dem anderen nicht tun. Man nennt das kategorischen Imperativ. Also er formuliert das noch etwas komplizierter. Er sagt, die Maßstäbe, Ziele, Maxime deines Lebens sollen verallgemeinerbar sein für alle. Und wenn das möglich ist, dann ist es gut. Und das hört sich ja erstmal ähnlich an wie die Aussage Jesu in seiner goldenen Regel. Wenn er sagt, also so wie du willst, dass man dir tut, das sollst du auch anderen machen. Und in der Bibel wird es ja auf göttliche Autorität zurückgeführt. Heute sagt man, das ist aber ganz logisch. Jetzt müssen wir sagen, so logisch ist das doch nicht. Es gibt Leute, die empfinden manche Dinge als gut. Zum Beispiel Schlägertypen. Die wollen sich gerne schlagen. Die haben gar nichts dagegen, dass sie auch mal geschlagen werden. Heißt das nun, dass deshalb sich gegenseitig schlagen gut ist? Nur weil die das vielleicht als gut empfinden? Da müssen wir sagen, nein, auch nicht. Nur weil ich gerne etwas will, dass man mir das tut oder nicht tut, heißt nicht automatisch, dass diese Sache deshalb auch für jeden anderen gut ist. Mit der Ausnahme, und das ist ja dann, was die Bibel sagt, wenn Gottes Autorität dahinter steht. Ich nenne bewusst diese verschiedenen Systeme, wie ethisches Entscheiden bewertet wird, weil es immer mehr Menschen gibt, die auch in christlichen Gemeinden sind, die selbst gar nicht so ganz genau wissen, wonach sie ihre ethischen Entscheidungen treffen. Also da habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die hatte dann in einer Zeitung darüber gelesen, über einen Jungen, der plötzlich meinte, er sei eigentlich ein Mädchen. Und dann wurde in dem Artikel der Zeitschrift berichtet, ich bin im falschen Körper geboren. Dann hat diese junge Frau mir gesagt, ja, dieser arme Junge, der muss doch sich jetzt umoperieren können, weil der doch empfindet, er sei eigentlich ein Mädchen. Und dann wird aus diesem Empfinden heraus, aus der emotionalen Betroffenheit, dass mich das irgendwie innerlich anspricht, daraus wird abgeleitet, das ist richtig oder das ist falsch. Und wie gesagt, das sind Argumentationen von Christen, nicht von irgendwelchen Leuten, die vollkommen in der Welt leben. Und da müssen wir uns klar machen, nach welchen Maßstäben gehen wir denn eigentlich in unserer Ethik vor? Und nachdem ich jetzt so einige Beispiele genannt habe, die sind nicht vollständig, das sind nur Beispiele dafür, wie ich zu ethischen Entscheidungen kommen kann, möchte ich nun vorstellen, was ich glaube, wie wir eigentlich als Christen handeln sollten. Ich glaube, dass wir nicht in erster Linie nach unserem Gefühl handeln sollten, weil wir auch unserem Gefühl kritisch gegenüberstehen müssen. Denn unser Gefühl sagt nicht immer die Wahrheit. Und wir finden ja in der Bibel, dass da auch vom Gewissen die Rede ist. Und Gewissen und Gefühl, naja, das hat ja miteinander zu tun. Irgendwie, wir haben ein schlechtes Gewissen oder ein gutes Gewissen. Aber auch das Gewissen ist nicht der letzte Maßstab. Denn es kommt darauf an, woran unser Gewissen geprägt ist, woran es gewöhnt ist. Ihr werdet manche Menschen treffen, Massenmörder, die haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie einen anderen umbringen. Ist das deshalb gut? Woran liegt das? Ja, die sind vielleicht in der Familie aufgewachsen, wo von vornherein immer Gewalt war. Die haben sich mit der Zeit daran gewöhnt. Es gibt viele Menschen, die betreiben Ehebruch, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt Leute, die betrügen ihren Arbeitgeber oder ihren Nachbarn, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Ist die Sache, die sie nun machen, deshalb richtig? Da müssen wir sagen, nein. Das Gewissen ist für den Christen eine wichtige Instanz, aber es kommt darauf an, woran ist dieses Gewissen geprägt, womit ist es gefüllt? Denn das Gewissen ist nicht von vornherein von Gott festgelegt in allen Punkten, sondern das Gewissen wird geprägt. Und vielleicht merkt ihr das auch als Christen, wenn ihr längere Zeit Christen seid, dass euer Gewissen in der Zeit empfindlicher wird. Dass bei bestimmten Dingen, die euch früher gar nichts ausgemacht haben, jetzt euer Gewissen schlägt und euch daran erinnert, das ist ja nicht in Ordnung, tu das nicht. Weil unser Gewissen sich eben auch verändert. Manchmal haben Menschen auch ein schlechtes Gewissen bei Dingen, wo sie gar kein schlechtes Gewissen haben müssten. Ich habe gestern das Beispiel erwähnt, ein Adventist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Adventistin in Bayreuth, die dann eben eine Veranstaltung besucht hat. Wir sprachen miteinander und dann sagte sie, ja, sie hat ein schlechtes Gewissen, weil der Gottesdienst jetzt am Sonntag ist und weil sie am Sonntag in den Gottesdienst geht. Ihr Gewissen sagt ihr, falsch. Und ist es falsch, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen? Eigentlich nicht. Das heißt, hier hat das Gewissen dieser jungen Frau etwas Falsches gesagt. Weil durch ihre ganze Erziehung und Gewöhnung wurde ihr immer wieder gesagt, das ist falsch. Und in Wirklichkeit war es gar nicht falsch. Weil das Gewissen war geprägt durch die Gewohnheit ihrer Umgebung und nicht unbedingt durch Gott. Das Gewissen ist eine Hilfe, aber es ist nur eine Hilfe, wenn es von der richtigen Instanz geeicht ist, geprägt wird, gefüllt wird. Und deshalb müssen wir stark daran arbeiten, dass unser Gewissen von der richtigen Instanz, nämlich von Gott, geprägt und gefüllt wird. Sonst kann das Hören auf das Gewissen auch vollkommen in die Irre führen. Wir machen manche Dinge, die Gott als falsch darstellt, weil unser Gewissen sagt, kein Problem, das kannst du ruhig tun. Oder wir machen manche Dinge nicht, weil unser Gewissen uns sagt, das ist falsch und in Wirklichkeit ist es gar nicht falsch. Also auch beim Gewissen kommt es darauf an, wodurch wird das Gewissen gefüllt. Und wenn wir unser Gewissen mit dem Guten füllen, das heißt mit dem Willen Gottes, mit den Geboten Gottes, dann wird uns das mit der Zeit immer mehr prägen und dann werden wir auch ganz spontan empfinden, das ist richtig und das ist falsch, aber nicht, weil es aus uns herauskommt, sondern weil es aus der Prägung des Wortes Gottes herauskommt, aus der Nähe, die wir zu Gott erleben. Denn wir können uns ja nicht in jedem Moment hinsetzen und eine lange Studie anfertigen. Viele Entscheidungen müssen wir spontan fällen. Ich gehe mal davon aus, viele von euch sind berufstätig. Wenn ihr morgens aufsteht, heute ist ja kein Arbeitstag, aber wenn ihr Arbeitstag habt, dann könnte ich jetzt auch die Frage stellen, ist es denn ethisch richtig, morgens aufzustehen? Und jetzt könnt ihr eine lange Studie anfertigen, lange Gründe aufzählen, nein, es ist besser im Bett zu bleiben für meine Gesundheit und wer weiß, vielleicht könnte mir heute ein Stein auf den Kopf fallen und überhaupt, Gott sagt doch, dass er uns versorgen will, so wie die Vögel am Himmel, die auch nicht bauen, anbauen und arbeiten. Und jetzt macht ihr eine lange Studie darüber und am Mittag seid ihr fertig und seid am Mittag zur Idee gekommen, doch vielleicht sollte ich ja zur Arbeit gehen. Und dann kommst du zu deinem Arbeitgeber und sagst, naja, ich musste mir erst Gedanken darüber machen, ob es richtig ist, zur Arbeit zu kommen. Ich vermute, ihr werdet euren Arbeitsplatz nicht sehr lange behalten. Sondern bei vielen Dingen, da ist morgens keine lange Überlegung, soll ich aufstehen oder nicht, sondern der Wecker klingelt und hoffentlich du springst aus dem Bett und machst dich fertig und gehst zur Arbeit. Wenn du dann auf dem Weg zur Arbeit oder sagen wir noch am Frühstückstisch überlegst du dir gleich, was ist denn jetzt ethisch richtig? Soll ich eine Scheibe Brot essen oder zwei? Es könnte ja sein, es könnte man ja Gründe machen. Sind zwei vielleicht schon Völlerei? Und in der Bibel steht ja, die Fresser und Säufer werden das Himmelreich Gottes nicht sehen. Also bin ich bei zwei Scheiben vielleicht schon ein Fresser. Oder ab 3 oder 4 oder 5. Und jetzt merkt ihr auch, da können wir ja gar nicht überall eine Entscheidung treffen. Dann sind wir ja ständig nur am Nachdenken. Erstmal aufzustehen und beim Frühstück wieder 2 Stunden nachdenken. Und dann fährst du mit dem Auto zur Arbeit und bei der roten Ampel überlegst du dir, muss ein Christ sich an die Verkehrsregeln halten oder nicht? Und dann sagst du, naja, Gottes Regeln sind höher als die Verkehrsregeln und Christen haben Vorfahrt, also fährst du bei Rot über die Ampel. Ja, das geht auch nicht. Da fährst du wieder zurück und sagst, naja, doch nicht. Und dann kommst du auch nie an. Und was ich damit sagen will, ist, viele Dinge im Alltag, da können wir gar nicht endlos lange nachdenken. Das, was wir tun müssen, damit wir darauf vorbereitet sind, ist, dass wir uns möglichst intensiv von Gott und seinem Wort prägen lassen. Und dann werden wir spontan auch die richtigen Entscheidungen treffen können, auch wenn wir nicht lange darüber nachgedacht haben. Viele Christen tun das aber nicht. Denn wenn ich wenig mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, dann werde ich wenig davon geprägt. Und dann werde ich automatisch viel mehr geprägt durch andere Dinge. Durch meine Gefühle, durch die Meinung meiner Freunde, durch die Meinung der Medien, durch das, was halt als normal angesehen wird, was mir in einer Statistik gezeigt wird, alle denken doch so. Und dann werden all diese anderen Dinge mein Denken und meine Entscheidungen mitbestimmen, aber nicht Gott. Dann bin ich vielleicht frommer Christ, aber ich entscheide nicht, wie Gott es eigentlich will, sondern ich entscheide nach den Maßstäben der Welt um mich herum. Und leider ist es so, dass das nicht nur viele Nichtgläubige tun, sondern in den letzten Jahren auch immer mehr Christen genauso handeln, weil sie nicht genügend vom Wort Gottes geprägt sind. Und das Wort Gottes will uns ja da Maßstäbe und Hilfe geben, den Willen Gottes zu erkennen. Ich möchte da ein paar Bibelstellen vorlesen, die uns deutlich machen, was der Wille Gottes ist. Ich nenne jeweils die Bibelstelle, ich habe sie mir hier schon herausgeschrieben und lese sie dann vor. Da lesen wir in Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also, wenn ich als Christ sage, ich will den Willen Gottes erkennen, dann kann ich ihn auch nur erkennen, und das steht hier ja deutlich, wenn ich ihn bereit bin, auch zu tun. Das heißt, der Christ, der da steht und sagt, ich will wissen, was richtig ist, aber innerlich gar nicht bereit ist, das auch zu tun, dem wird Gott seinen Willen häufig gar nicht zeigen. Nehmen wir an, du willst dich unbedingt von deiner Frau trennen. Und jetzt sagst du, jetzt will ich aber noch den Willen Gottes. Und dann besteht die Gefahr, dass du nur nach den Stellen suchst, die dir genau das sagen, was du gerne hören willst. Das gibt es bei vielen Christen. Die haben innerlich sich schon lange entschieden, aber sie wagen das nicht so zu sagen. Und dann suchen sie nur nach den Stellen, die dafür noch passen. Das habe ich immer wieder erlebt, zum Beispiel jetzt im letzten Sommer. Da haben die freien evangelischen Gemeinden in Deutschland entschieden, dass auch Frauen ins Ältestenamt kommen dürfen und auch Predigerinnen werden dürfen. Die haben jahrelang diskutiert und ich war in einigen Gemeinden eingeladen, wo Geschwister mich eingeladen haben, jetzt eine biblische Perspektive darzustellen. Und dann habe ich ihnen von vornherein gesagt, wenn ihr nicht bereit seid zu hören, was die Bibel sagt, wenn ihr nur hören wollt, dass die Frau Pastorin werden darf, dann kann ich gleich wieder gehen, dann brauche ich euch gar nichts zu sagen. Und in vielen Gemeinden ist es genauso gelaufen. Man hat nur danach gesucht, welche Argumente sprechen denn für meine Position, die schon lange feststeht. Das ist kein Suchen nach dem Willen Gottes. Wenn du wirklich den Willen Gottes erfahren willst, dann musst du von vornherein auch bereit sein, dem zu folgen, selbst wenn er vielleicht etwas Unangenehmes von dir fordert. Selbst wenn er von dir fordert, etwas zu tun, wo dein Gefühl dazu Nein sagt. Dein Gefühl sagt dir, ich will unbedingt das tun. Jetzt musst du bereit sein, auch gegen dein Gefühl und dein Empfinden zu handeln, sonst wirst du den Willen Gottes nie richtig erfahren. Ich habe das auch bei manchen jungen Paaren erlebt. Die haben dann gesagt, ich will unbedingt den und den heiraten. Aber ich will den Willen Gottes. Und in Wirklichkeit wollten sie von Gott nur noch den Segen haben. Nicht? Also ist in Ordnung, mach. Aber die wollten nicht hören, nein, heirate den nicht. Und da merken wir, wenn wir nicht bereit sind, auch auf den Willen Gottes zu hören, dann werden wir ihn auch nicht erkennen. Wer sich innerlich schon lange entschieden hat und jetzt nur noch in der Bibel Bestätigung sucht, der wird den Willen Gottes nicht erkennen. Wenn jemand seinen Willen tun will, also das heißt, wenn er wirklich bereit ist, das auch zu tun, dann wird er von der Lehre wissen, ob sie von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Aber nur dann.
Wer sich innerlich schon entschieden hat, der wird die Wahrheit nicht erkennen können. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ich lese nochmal Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu bitten und zu beten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis.
Also, was brauchen wir, um den Willen Gottes zu erkennen, auch in Fragen der Ethik des Handelns? Also erst einmal Fürbitte. Das ist nicht ein für alle Mal geklärt. Wir müssen immer wieder uns an dem Wort Gottes orientieren. Wir müssen füreinander beten. Dann steht auch, wir brauchen Weisheit und wir brauchen geistliches Verständnis. Es geht bei der Festlegung der Ethik nicht nur um scheinbar logische Dinge. Manche Leute sagen, ja, aber die Medizin hat doch festgestellt, die Menschen können gar nicht monogam sein, das heißt immer mit einem zusammenleben. Die Menschen müssen mal einen anderen Partner haben. Da spielt es keine Rolle, was Medizin oder Umfragen festgestellt haben oder auch nicht, was unsere Logik uns sagt, sondern hier steht, wir brauchen Weisheit und geistliches Verständnis. Und das geistliche Verständnis kann nur von Gott kommen, durch den Heiligen Geist. Nicht immer durch logisches Überlegen. Logisches Überlegen ist gut und gerade wenn wir mit Nichtgläubigen zusammensprechen, dann brauchen wir auch logische Argumente für unsere Überzeugung, die alleine genügen aber nicht. Ein Beispiel. Ist Lügen falsch oder richtig? Würde ich auch sagen. Heutzutage gibt es aber immer mehr Bücher. Ich habe unter anderem ein Buch mit. Im Koffer dabei kann ich euch nachher zeigen. Ein Buch, relativ neu herausgekommen in Deutsch. Und da steht dann drin, dass Lügen an sich gut ist. Jetzt muss man nur lernen, richtig zu lügen und in der richtigen Situation. Weil die Menschen Lügen brauchen. Das ist natürlich von keinem Christen geschrieben, aber immer mehr Menschen in unserer Umgebung sagen, Lügen ist gar nicht falsch. Weil Lügen hilft dir doch manchmal. Es hilft zum Beispiel, um manche Diskussionen abzukürzen. So war das auch bei einem unserer Nachbarn gewesen. Dann ist meine Frau dort zu Besuch und dann sagt die Frau zu ihren Kindern, der Fernseher ist kaputt, als die Fernsehen gucken wollen. Und als sie später allein sind, fragt meine Frau nach und sagt, nee, der Fernseher ist gar nicht kaputt, ich will nur nicht, dass die Kinder Fernsehen schauen. Und dann sagen manche, das ist doch gut, statt lange mit den Kindern zu diskutieren und sagen, ich will aber doch und nein nicht und was ja, sagst du einfach, der Fernseher ist kaputt und schon hast du dein Ziel erreicht. Oder wie ist es denn, da kommt nun eine Frau auf dich zu in der Gemeinde und hat vielleicht sich ein neues Kleid gekauft und fragt sich jetzt, ja, wie findest du das? Und in Wirklichkeit findest du das Kleid gar nicht so schön. Was machst du denn jetzt? Schwierige Situation, ist das nicht unhöflich, das zu sagen? Oder nehmen wir an, du bist zum Essen eingeladen und da gibt sich die Frau richtig viel Mühe und du denkst, oh, das schmeckt aber gar nicht mehr so gut. Jetzt sagst du, ja, wie schmeckt es denn? Was sagst du denn jetzt? Und dann wird gesagt, ach, es ist doch viel einfacher zu lügen, dann sind alle zufrieden, die einen sind glücklich und der andere auch und gegessen hast du sowieso jetzt schon und was anderes gibt es ja auch nicht. Also statt jetzt noch viel Ärger zu machen, einfach ein bisschen lügen dafür. Schadet ja gar nicht. Oder im Verkauf in irgendeinem Unternehmen. Da habe ich neulich einen Christen getroffen, der hat mir gesagt, ja, im Verkauf, da muss man ja sogar lügen. Da fragt einer, ja, Bauunternehmer, wie schnell könnt ihr das bauen? Und du weißt jetzt, wenn du zu lange Zeit angibst, dann bekommt der andere den Auftrag. Also sagst du, in 3 Wochen. Obwohl du genau weißt, du schaffst es gar nicht in 3 Wochen. Aber erstmal, wenn du den Auftrag hast, ja, dann sagst du hinterher, ja, ist halt schwieriger und dauert länger und was weiß ich. Und also lügst du ein bisschen. Und das ist heute in weiten Teilen durchs Unternehmen ganz normal. Ich habe eine Zeit lang als Student in einem Hotel gearbeitet, als Nachtportier. Und dann war es auch so in Basel, vor der Basler Mustermesse, das ist eine große Messe in Basel, da sind alle Hotels ausgebucht. Und dann wurde mir aufgetragen, wenn jemand ein paar Wochen vor der Messe anruft und ein Zimmer haben will, zu sagen, wir sind besetzt. Warum? Na, aus Geschäftsinteresse. Denn die Hotelbetreiber wussten, wenn jemand während der Messe kommt, dann bezahlt er den doppelten Preis. Vorher kannst du ja den Preis nicht doppelt hoch machen, weil da steht ja alles in den Unterlagen, du kannst ja nicht so viel nehmen. Aber wenn jemand während der Messe kommt, kannst du sagen, naja gut, wir haben gerade noch ein Zimmer frei, aber dafür müssen sie das Doppelte bezahlen. Und die bezahlen alle. Und dann war das Betrügen und Lügen ganz normal im Alltag.
Und dann sagen viele Menschen heute, Lügen ist doch normal und das muss man doch. Und da gibt es noch die Notlüge in bestimmten Situationen. Nicht? Also da geht das halt ja gar nicht anders, da muss man das ja unbedingt. Und deshalb, naja, also Lügen ist nicht generell verboten. Und jetzt merken wir, das sind viele verstandesmäßige, logische Argumente, die dafür sprechen können, in bestimmten Fällen zu lügen. Und jetzt kann ich wieder die Frage stellen, ja, ist Lügen nun richtig oder falsch? Ist trotzdem falsch. Und da merken wir, wie schwierig das sein kann. Unser Verstand kann sie uns nämlich auch betrügen. Unser Verstand begründet uns häufig das, was wir eben gerne haben wollen, weil wir dadurch einen Vorteil zu haben meinen, weil es uns einfacher zu sein scheint. Aber das ist eben alles nicht der Maßstab für das, was richtig und falsch ist. Und immer mehr Christen richten sich aber nach dem. Es scheint mir plausibel, ich habe gute Gründe dafür, also ist es jetzt auch richtig, das zu tun. Und da kannst du alles Mögliche begründen, selbst von den Dingen, die in der Bibel vollkommen als falsch dargestellt werden. Und beispielsweise in der Frage der alternativen Heilmethoden, worüber ich ja manchmal auch Vorträge halte, dann kommen dann immer wieder auch Christen, die sagen, ja, aber diese Methode hat mir doch geholfen. Und da muss sie doch gut sein. Es wird gar nicht mehr danach gefragt, ist die Methode an sich gut? Ist das ein richtiger Weg? Ist er im Einklang mit dem Glauben? Sondern die Frage ist nur, es hat mir geholfen, also ist es gut. Der Verstand sagt mir, was mir hilft, ist gut. Diese Christen provoziere ich regelmäßig auch und dann sage ich ihnen, ja, wenn jetzt du deine Seele dem Teufel verschreiben könntest und dadurch gesund werden würdest, würdest du das auch tun, wenn es hilft? Und die Christen antworten natürlich jedes Mal, nein, das natürlich nicht. Aber dann merkt man, das Argument, es hat mir geholfen, ist nicht das entscheidende Argument. Es kommt immer darauf an auch, ist der Weg, auf dem ich Heilung bekommen habe, denn jetzt richtig und im Einklang mit der Bibel oder nicht? Also das heißt, ich muss mir nicht nur überlegen, tut mir das gut, hilft mir das, empfinde ich das als richtig, habe ich verstandesmäßige Argumente dafür oder nicht? Denn auch unser Verstand kann uns in die Irre führen. Das werdet ihr auch selbst im Alltag schon mal erlebt haben. Wenn ihr etwas wirklich gerne wollt, dann findet euer Verstand immer auch eine gute Erklärung dafür. Also meinetwegen, wenn du jetzt schon zweimal Urlaub gemacht hast im Jahr und jetzt überlegst du vielleicht noch einen dritten Urlaub, könnte man ja sagen, Geldverschwendung, Zeitverschwendung, du könntest ja die Zeit besser für, was weiß ich, den Nachbarn helfen oder in der Gemeinde mitarbeiten, einsetzen. Jetzt musst du nur lange genug überlegen und dann findest du ein paar gute Gründe noch dafür. Dann sagst du, ja, ich bin ja so gestresst und Gott will ja, dass es mir gut geht und um meine Arbeitskraft zu regenerieren, das will Gott ja auch, also will er, dass ich in Urlaub fahre. Und überhaupt, danach habe ich dann eine gute Möglichkeit, mit meinem Nachbarn zu sprechen. Jetzt war ich dann auch noch mal auf Mallorca und dann hinterher haben wir ein gutes Gespräch miteinander. Und weil ich mit dem ja dann sprechen kann, missionarisch, will Gott, dass ich in Urlaub fahre. Und so weiter und so weiter. Jetzt kannst du endlos viele Beispiele noch nennen, warum du unbedingt in Urlaub fahren musst. Und wenn man das tun will, findet man viele Beispiele dafür. Und hier, aus dieser Stelle im Kolosserbrief, da lesen wir, das Entscheidende ist nicht, welche Gründe wir dafür sammeln. Die können uns in die Irre führen, sondern ist das geistliche Verständnis. Das heißt, uns von dem Geist Gottes prägen zu lassen, damit wir dann vielleicht auch erkennen, dass unsere Argumente, wie die Bibel sagt, eben nur fleischlich sind, nur menschlich sind, nur auf unserer Logik aufgebaut sind, aber nicht auf der Logik Gottes. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Also der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Auch in Frage der Ethik geht es nicht nur darum, ist das nun gerade noch erlaubt oder ist das verboten, sondern es geht ganz stark darum, dient das unserer Heiligung? Also Heiligung heißt ja Aussonderung für Gott. Dient das, was ich tue, dadurch, dass ich Gott näher komme oder nicht? Also manche Sachen sind vielleicht biblisch nicht hundertprozentig verboten, aber sie dienen nicht dazu, dass ich Gott näher komme und deshalb sind sie ethisch abzulehnen. Jetzt könnten wir zum Beispiel die Frage stellen, ist es in der Bibel verboten, fernzusehen? Und jetzt könnt ihr viele Bibelstellen nachschauen und werdet am Ende feststellen, der Fernseher ist in der Bibel nicht erwähnt. Also zumindest ich kenne keine Stelle, wo er erwähnt ist. Ja, es gibt in der Offenbarung eben das Bild das sprechende Bild beim Antichristen, das ja, aber ob das der Fernseher ist, wissen wir ja nicht so ganz genau. Es könnte auch irgendwas anderes sein, was bis dahin noch erfunden wird. Heißt das jetzt, weil es in der Bibel nichts darüber drinsteht, ist Fernsehen generell gut oder erlaubt? Und da merken wir, nein, weil manchmal ganz andere Maßstäbe eine Rolle spielen. Zum Beispiel dient das Fernsehen deiner Heiligung, dass du Jesus näher kommst, dass du ihn besser kennenlernst. Und hier müsste jeder, der ehrlich ist, wahrscheinlich sagen, nein, gar nicht, sondern häufig dient es sogar eher meiner Verunheiligung, weil dann eben viele Dinge, und zwar das Allermeiste, ja vermittelt wird, was genau im Gegensatz ist zu dem, was ich eigentlich als richtig empfinde und von dem ich weiß, dass es von Gott richtig ist. Also manche Sachen, die sind vielleicht in der Bibel nicht mit einem deutlichen Wort verboten, aber wenn wir diesen Maßstab anlegen, dann merken wir, es dient nicht diesem Positiven, dass ich Gott näher komme, dass ich seinen Willen eher erkenne, dass ich heilig werde dadurch. Und das ist nach der Bibel ein Maßstab für Ethik, für das richtige Verhalten. In Epheser 5, Vers 17 sagt Paulus, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also wieder so eine Aufforderung, setzt euch damit auseinander, was will Gott für dein Leben. Oder dann im 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch das hat mit Ethik zu tun. Nämlich zum Beispiel in Ethik, bin ich dauernd dabei, mich zu beschweren? Bin ich dauernd dabei, nur negativ über andere zu reden? Wenn das immer der Fall ist, dann stimmt da irgendetwas nicht, denn hier steht ja, mein Reden soll geprägt sein durch Dankbarkeit. Wenn ich immer nur Gott Vorwürfe mache oder andere und sage, alles ist so schlimm und Gott ist so oder alle anderen sind böse und das ist auch nicht richtig. Ja, man darf Fehler ansprechen, das muss ja sogar, aber wenn ich nur darüber rede, dann ist das auch nicht entsprechend dem Willen Gottes. Und hier merken wir an einigen Stellen, Gottes Wille, also das, was Gott will, was unser Handeln bestimmen soll, also die Ethik, ist manchmal ganz konkret. Da wird ganz deutlich gesagt, das sollst du tun oder eben das sollst du nicht tun. Oder 1. Petrus 3, Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes ist, will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Und manche argumentiert ja auch, wenn ich hier im Betrieb nicht lüge, dann verliere ich meinen Job. Und hier wäre die Antwort, na gut, dann ist es gut, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also dann leide, weil du hier getan hast, was Gott will. Es ist nicht immer biblisch gesagt, dass wenn du richtig handelst, dass dann alles glatt läuft. Dass alle dir zujubeln, dass du keine Probleme hast. Manchmal kann es sein, du tust das Richtige und bekommst dadurch sogar noch Nachteile. Vielleicht dein Nachbar, der kümmert sich nicht genau um die Bauregeln, der baut einfach, wie er will, oder betrügt sogar und noch belügt den Staat. Und du machst es ehrlich. Und er kann seine Garage bauen, weil er keinen fragt, und du darfst sie nicht bauen, weil du fragst. Also, was sagen wir dann daraus? Jetzt bin ich ehrlich und habe sogar noch Nachteile davon. Ja, das kann manchmal so sein. Aber hier steht, es ist besser, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also der Maßstab darf nicht sein, komme ich besser durch, schaffe ich dadurch besser etwas. Wir können auch nicht sagen, als Christ bist du generell immer geschützt von Gott, dass nichts Böses passiert. Manchmal, gerade weil du ehrlich bist, weil du es richtig machst, leidest du dadurch. 1. Petrus 4, Vers 2. Um die im Fleisch nach der übrigen Zeit nicht mehr mit den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Was tut der normale Mensch? Da steht, nach den Begierden der Menschen, nach den Begierden des Fleisches zu leben. Und wenn wir uns nicht von dem Wort Gottes prägen lassen, dann geht das als Christ uns genauso. Dann sagt dein Gefühl dir vielleicht, ach, es ist jetzt viel besser, noch ein bisschen zu schlafen, als in der Bibel zu lesen. Ach, es ist viel besser, sich ein bisschen zu unterhalten, als sich von Gott prägen zu lassen. Ach, es ist viel zu mühsam, mit dem Nachbarn über den Glauben zu sprechen, also tue ich es nicht. Auch unser Fleisch als Menschen, unsere Natur, kann uns manchmal dazu bringen, dass wir Dinge tun, die eigentlich nach dem Maßstab Gottes gar nicht richtig sind. Und deshalb wird hier entgegengesetzt Begierden des Menschen oder Wille Gottes. Und da merken wir, unsere innerlichen Begierden, wozu es uns treibt, was wir gerne tun wollen, ist nicht immer genau dasselbe, was wir auch tun sollen. Und dann ist es so, dass Gott ja an vielen Stellen ganz konkrete Hinweise gibt, was wir tun sollen. Zum Beispiel in 2. Mose 20, ab Vers 1, eben die 10 Gebote. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann geht es weiter, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Hier werden ganz deutliche Aussagen gesagt, das will Gott. Und von diesen Dingen sollst du dein Gewissen prägen lassen.
Also nicht erst in der Frage, wo du überlegst, soll ich lügen, sondern schon vorher immer wieder sich das zu Bewusstsein kommen lassen. Weil umso stärker du davon geprägt bist, umso stärker wirst du auch in der konkreten Situation ganz spontan entscheiden und sagen, nein, ich lüge halt nicht, ich mache das nicht, ich will das nicht. Wenn du hingegen vorher nicht geprägt bist, dann wirst du sehr schnell in der Gefahr sein, in der spontanen Situation so zu handeln wie alle anderen auch. Alle schreiben ab, plötzlich schreibst du auch ab. Alle lügen, ja, dann lüge ich auch. Das kommt dann ganz schnell. Umso stärker wir uns in der Nähe Gottes von ihm prägen lassen und von seinen Maßstäben wie diesen hier, umso stärker werde ich dann auch, wenn ich mich entscheiden muss, mich richtig entscheiden. Und das ist ja nicht das Einzige. Das steht dann zum Beispiel im 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken. Du sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Du sollst den Tauben nicht fluchen und den Blinden kein Hindernis legen. Du sollst im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringsten nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. Und so weiter. Das sind dann ganz konkrete Sachen. Das will Gott. Ich weiß nicht, ob ihr häufig in die Gelegenheit kommt, einem Blinden ein Hindernis in den Weg zu legen. Aber scheinbar war das damals manchmal ein Problem. Oder dem Tauben zu fluchen. Der Taube hört ja nicht und dann schimpft man über den. Ah, wie dumm ist der, der. Der hört es ja nicht. Und dann steht hier drin, nein, auch das nicht. Und das sind so einzelne Punkte, wo wir merken, Ethik. Es kommt hier nicht darauf an, ob der andere es hört, es kommt darauf an, ob du sagst. Und wenn du etwas Böses über einen anderen sagst, nur in der Hoffnung, der andere hört es nicht, ist es trotzdem falsch. Es kommt nicht nur darauf an, ob er es hört. So würden ja andere Leute ethisch sagen, ja, wenn es einen verletzt, dann ist es schlimm. Aber wenn der andere es nicht mitbekommt, ist es hier in Ordnung. Nein, hier steht, auch dann ist es nicht richtig. Und da merken wir viele ganz konkrete Beispiele, die in unser Leben mit hineinsprechen, wo ganz konkrete Sachen gesagt werden. Oder zum Beispiel Kolosser 3, ab Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, die Götzendienst sind. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Jetzt aber legt euch das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Ganz deutliche ethische Dinge. Und wenn ich jetzt die Frage mir stelle, ja, wie soll ich denn im Alltag reagieren, dann muss ich von diesen Dingen geprägt sein. Dass mir nicht zuerst einfällt, ach, alle handeln so oder ich fühle so, sondern dass mir einfällt, ah, da steht doch in der Bibel und ja, das ist gut und ich weiß doch, dass Gott die Wahrheit sagt. Denn nach der Bibel haben wir nicht der eine, für den ist das richtig und für den anderen ist das richtig, sondern wir glauben daran, dass es einen Gott gibt und der festlegt, was richtig und was falsch ist. Dass das nicht in unserer Macht ist. Gerade der Wille des Menschen, selbst festzulegen, was richtig und falsch ist, das ist die Ursünde des Menschen. Das war doch genau das, was der Teufel Adam und Eva versprochen hat. Ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und hier geht es ja nicht um Erkennen, ach jetzt weiß ich, das ist falsch. Sondern hier geht es danach, der Mensch will selbst festlegen, was gut und was böse ist. Und das kommt eben nur Gott zu. Nur Gott darf festlegen, was richtig und was falsch ist. Da, wo Menschen es tun, da geht es ganz schnell von Gott weg. Und das ist die Ursünde des Menschen. Und genauso heute auch wollen Menschen selbst festlegen, was richtig und was falsch ist. Sollen wir gleich eine Pause machen? Ein paar Minuten noch, dann bin ich mit diesem Teil fertig und dann machen wir gleich eine Pause. Also die Grundlage ist hoffentlich klar. Wir sollten uns nicht danach richten, was ich empfinde, was alle denken, was Statistiken sagen, was die Logik sagt, sondern in erster Linie prägen nach dem, was Gott sagt, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott die größere Überblick hat und dass Gott auch alleine der ist, der festlegen darf, was richtig und was falsch ist. Und nun, ehe wir eine kleine Pause machen, noch einen letzten Gedanken. Und zwar ist der nämlich wichtig, wir werden feststellen, wenn wir in der Bibel lesen, dass die Bibel nicht über alles eine Auskunft gibt, sondern dass bei vielen Dingen, da werden wir in der Bibel die Grundprinzipien finden und diese Grundprinzipien werden wir anwenden müssen für eine konkrete Entscheidung, die wir heute treffen müssen. Zum Beispiel die Frage, ist Organtransplantation erlaubt oder nicht? Aus der medizinischen Ethik. Das wird ja heute beworben. Hast du einen Spenderausweis, ja oder nein? Das ist die Frage, ist das richtig oder falsch? Und jetzt kannst du in der Bibel lesen, steht da etwas über Organspende und du wirst feststellen, da steht nichts darüber drin. Und dann kommt es ja nicht, jetzt kommt es darauf an, dass ich die Grundprinzipien finde, die in dieser Frage eine Rolle spielen. Also gibt es Grundprinzipien und die muss ich erkennen und danach muss ich ein Urteil treffen. Also die Bibel sagt nicht über jeden Einzelfall, nicht über jedes Detail gibt sie Auskunft, aber sie gibt uns die Grundprinzipien und die muss ich gut kennen. Und diese Grundprinzipien geben mir dann die Richtung vor, in der ich eine Entscheidung treffe. Und bei manchen Dingen ist es so, in der Bibel gibt es einmal verboten, das sollen wir nicht tun. Und dann gibt es Geboten, das sollen wir unbedingt tun. Und dann gibt es etwas, das nannten die Theologen Adiaphora. Damit meinte man das, was nicht genau festgelegt ist. Es gibt in der Bibel nämlich auch Dinge, die sind frei. Die kann man tun, die muss man aber nicht tun. Wir wissen ja, bei Paulus wird manche solche Dinge aufgeführt. Dann sagt er, naja, der eine hält alle Tage gleich, der andere hält manche Tage besonders. Jeder sei seiner Sache gewiss, das ist nicht so entscheidend wichtig. Und so gibt es bestimmte Dinge, die haben wir auch einen Freiraum. Da sagt Gott, das ist ethisch nicht festgelegt. Das kannst du machen so oder so. Aber generell das, was wir intensiv kennen sollen, sind die Verbote. Das sollst du in keinem Fall tun. Und die Gebote, das sollst du unbedingt tun. Und wenn wir die gut kennen, dann können wir das auch anwenden auf Fragen, die in der Bibel nicht eindeutig beschrieben sind, aber die wir dann ableiten können von diesen Grundprinzipien, die in der Bibel erwähnt werden. Und damit mache ich jetzt den Schlusspunkt für diesen ersten Teil. Dieser erste Teil sollte dazu dienen, dass wir uns bewusst werden, mit welcher Grundlage wir Ethik betreiben. Und dass wir sehen, vieles, was Menschen um uns herum tun, auch was wir manchmal tun, wo wir denken, ach, das ist einfach so richtig, dass wir da neu drüber ins Nachdenken und ins Fragen kommen, auch kritisch unserem eigenen Gefühl gegenüber sind und neu danach suchen, was will denn Gott, das richtig ist. Und Gott ist nicht altmodisch, wo man dann sagen kann, naja, das galt halt früher, heute nicht mehr. Sondern wenn Gott etwas sagt, dann galt das für 2000 Jahre und dann gilt es heute auch noch. Also jemand, der argumentiert, das ist unmodern, das gibt es in der Ethik nicht. Etwas, was, wenn Lüge früher falsch war, ist Lüge heute auch falsch. Und wenn Ehebruch früher falsch war, ist er heute auch falsch. Also Gottes Maßstäbe sind überzeitlich gültig, nicht auf eine bestimmte Zeitepoche festgelegt. Auch so wird heute manchmal argumentiert, gesagt, naja, früher war das verboten, heute nicht mehr. Das gibt es biblisch nicht. Wenn Gott sagt, das ist falsch, dann ist das generell falsch. Und Wahrheit verändert sich nicht durch die Laufe der Zeit oder durch die Meinung der Menschen. Wahrheit bleibt gleich. Jetzt machen wir eine kleine Pause und danach machen wir weiter und wenden das einmal auf ein konkretes Beispiel an, um zu sehen, wie kann uns da die Bibel ein Leitfaden geben für das richtige Verhalten in diesem und jedem Lebensbereich. Wenn einer von euch noch konkrete Fragen hat, was die Ethik angeht, dann kommt auch in der Pause auf mich zu, denn ich bin da durchaus noch etwas flexibel. Wir werden heute nicht alles besprechen können, was Ethik angeht, nur einzelne Beispiele. Und wenn ihr da sagt, dieses Beispiel, das interessiert mich, diese Frage, da habe ich mir schon immer mit Gedanken drüber gemacht, dann nehme ich das gerne mit auf. Sonst habe ich ein paar Beispiele ausgesucht. Ich würde jetzt gleich nach der Pause beginnen mit der Frage Christ und Besitz. Wie geht ein Christ mit seinem Besitz um? Gibt es da biblische Maßstäbe oder nicht? Wie kann ich mich da richtig verhalten? Und weil das ja auch eine wichtige Frage für uns als Christen ist, wir haben alle Besitz, mehr oder weniger, und entweder handeln wir folgend nach unserem Gutdünken dabei oder wir versuchen, Maßstäbe heranzuziehen, was Gott denn darüber denkt. Dazu gehören dann auch Fragen, darf ein Christ Geld leihen oder soll ein Christ Geld spenden der Gemeinde oder sonst solche Sachen. Also wie geht ein Christ mit Besitz und Geld um? Das würde sonst kommen, es sei denn, ihr habt jetzt noch andere Fragen, wo ihr sagt, das will ich gerne noch haben, dann nehmen wir das noch mit auf.